Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und trotz aller Unbill, die wir immer wieder einzuordnen haben, zuversichtlich und gut gelaunt. Natürlich aufgezeichnet am 30. Juni 2024, aber keine Angst, wenn Sie das auch etwas später anschauen, wir versuchen hier ein paar grundsätzliche Themen anzusprechen, die über den Tag hinaus Bestand haben sollten. Ich habe einen hochprominenten Gast bei mir in der Sendung. Es ist Dr. Eckhard Cordes, einer der erfahrensten Führungskräfte, Spitzenmanager der deutschen Wirtschaft, in den ja bekanntesten Namen Deutschlands und von Deutschlands Industrie tätig, Mercedes, Daimler, Chrysler, Metro, jetzt bei Filbinger, dem Baukonzern, in unterschiedlichsten Funktionen tätig, auch natürlich bestens vernetzt in der Politik, in der Wirtschaft, mit anderen Worten ein hochinteressanter Zeitgenosse und Gast und eine große Ehre, dass er uns hier ein Gespräch gibt und zur Verfügung steht, ein Interview. Herr Cordes, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Sendung. Vielleicht meine erste Frage, Sie sind geboren 1950 in Neumünster in Schleswig-Holstein. Ja, vielleicht meine erste Frage, Schleswig-Holstein, Neumünster, was sind da die wichtigsten Prägungen, was ist sozusagen die Mentalität, die Sie da mitbekommen haben in der Kindheit?
Ja, in der Tat, es ist so, ich bin in Neumünster geboren und habe auch die ersten 19 Jahre oder 19,5 Jahre meines Lebens in Neumünster verbracht, also sprich Kindheit und Schule. Und Neumünster war damals eine Industriestadt mit einer signifikanten Struktur aus Lederindustrie und Textilindustrie und eine Garnisonsstadt mit mehreren Kasernen, damals sozusagen einer in Anführungsstrichen der Vorposten Richtung Osten. Und ich weiß noch genau, ich war 13 oder 14 Jahre alt, als die Lederindustrie in eine große Strukturkrise kam und beide oder alle drei Unternehmen, die es dort gab, in den Konkurs gingen. Dasselbe passierte mit der Textilindustrie. Ich war insofern unmittelbar betroffen, weil mein Vater in einem dieser Lederindustrieunternehmen tätig war und habe als junger Mann, als Kind noch, 13 oder 14, was es heißt, wenn der Vater arbeitslos wird. Das habe ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Und habe dann in der Folge erleben müssen, wie diese Stadt, die heute noch eine, ich glaube, Arbeitslosenquote von 15, 16, 17% hat, nie mehr an das hat anknüpfen können, was es eben vor den oder bis Mitte der 60er Jahre eigentlich war. Das prägt für ein ganzes Leben.
Sie haben ja noch erlebt in dieser Zeit, in Ihrer Ausbildungszeit, in Ihrer Jugendzeit, das deutsche Nachkriegswirtschaftswunder. Vielleicht da das Wichtigste, was Sie daraus mitgenommen haben, vielleicht auch für Ihre späteren Tätigkeiten in der Industrie.
Ja, das habe ich in der Tat miterlebt. Ich habe dann nach Ende des Studiums und kurzer Tätigkeit an der Universität, bin ich in die Industrie eingestiegen, im Jahre, irgendwann Mitte der 70er Jahre war das, bei Daimler damals. Und damals hieß es noch Daimler-Benz, das Unternehmen hat häufig seinen Namen gewechselt. Und habe also miterlebt, wie dieses Unternehmen, aber nicht nur dieses, sondern andere aus einer zugegeben guten Position, damals schon mit der Marke, sich in einen wirklich Weltkonzern entwickelt hat. Und ich würde so sagen, damals anders, ich füge das gleich hinzu, aus meiner Sicht zumindest wie heute, es gab damals, sie spürten noch diese Stimmung der Nachkriegszeit, diesen Aufbruch, dieses Wollen, diese Passion, ein wirtschaftlich erfolgreiches Land mit wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen zu bauen. Da, so bin ich geprägt und so bin ich, wenn ich das noch so sage, aufgewachsen als junger Mann in der Industrie. Und ich habe heute so manches Mal den Eindruck, vielleicht täusche ich mich, ich hoffe es, ich täusche mich, dass wir heute in eine Situation gekommen sind, zumindest hier in Deutschland, dass es auch Wohlstand ohne Leistung oder ohne Leistungsbereitschaft geben kann. Und wenn ich das so sagen darf, Herr Köppel, aus meiner Sicht gibt es das nicht. Wohlstand, Wohlstandsverteidigung und Wohlstandsausbau gibt es nur mit Leistungsbereitschaft. Und da habe ich zumindest Fragezeichen, ob diese Kultur, diese Philosophie in unserem Land noch hinreichend ausgeprägt ist.
Eben die Bundesrepublik war ja eine Leistungsgesellschaft schlechthin. Ich meine, das ist ja eben auch als Wirtschaftswunder bekannt. Sie haben das miterlebt. Was war der entscheidende Faktor, dass eigentlich Deutschland nach diesem Zweiten Weltkrieg dermaßen aufsteigen konnte? Und vielleicht auch gerade für Sie, der das vielleicht von den Erziehungsgrundsätzen noch irgendwo aufgeschnappt hat. Was können Sie da sozusagen in Erinnerung rufen?
Ja, das sind vielleicht jetzt einige Vokabeln, die ich nenne, die heute nicht mehr so en vogue sind. Leistungsbereitschaft, Disziplin, Commitment zu dem, was man erreichen will. Und ich würde mal so sagen, damals war ich ja kein Einzelfall, sondern es war in der Umgebung, in der Umwelt, in der ich groß geworden bin, war das einfach so. Jetzt kann man das in Frage stellen, ob das richtig ist. Ich meine, ja, es war, denn wir haben gesehen, zu welchem Erfolg das für Deutschland geführt hat. Klar hat Deutschland nach dem Krieg mit dem Marshallplan, ich nenne das jetzt mal salopp, Anschubfinanzierung gehabt, aber die Deutschen, inklusive meiner Eltern und ihrer Generation, haben daraus etwas gemacht. Mhm. Und das war eine tolle Zeit. Und die Unternehmen sind stark geworden. Man hat allerdings auch gesehen, dass das kein Automatismus war. Ich habe in meiner Daimler-Zeit, war Daimler einmal beteiligt in der Phase, wo man einen sogenannten integrierten Technologiekonzern bauen wollte, vor den Jahren der 90er Jahre, bevor also der große politische Umwandlung kam, dachte man, die Weltautoindustrie wächst nicht mehr. Deswegen hat Daimler das gemacht. Der lange Rede, langer Sinn. Daimler war dann in der Spitze mit 80% an der AEG beteiligt, den Namen heute noch viele kennen. Vor dem Krieg war AEG und Siemens eigentlich gleich groß. Mhm. Siemens ist heute ein Weltkonzern, die AEG gibt es nicht mehr. Also was ich sagen will, automatisch ist nichts passiert. Es war Kompetenz und Leistungsbereitschaft.
Und was ist der allerwichtigste Grundsatz, den Ihnen Ihre Eltern, die ja den Krieg noch erlebt haben, den ganzen Zusammenbruch Deutschland, was haben die Ihnen eigentlich auf den Weg gegeben? Was hat man einem jungen Deutschen in den 50er, in den 60er Jahren gesagt, was musst du machen, damit du erfolgreich bist im Leben?
Jetzt sage ich Ihnen etwas Ungewöhnliches, Sie haben mir gar nichts gesagt. Ich habe einfach das Glück gehabt in einem Elternhaus, man würde heute sagen, gut bürgerlich, aufgewachsen zu sein, habe als Kind bereits, mein Vater war in leitender Funktion in einem dieser Lederfabriken tätig oder Lederunternehmen tätig, by the way, Eigentümer, Unternehmer, ein Jude, der in die USA emigriert war vor dem Krieg. Ich habe einfach diese Welt miterlebt und konnte als Kind miterleben, inhaltliche Diskussionen. Ich wurde am Samstag, damals arbeitete man noch samstags, jeden Samstagmorgen von meinem Vater mit in die Fabrik genommen und ich lernte Lederbusiness, wenn ich das mal so formulieren darf, kennen. Und das hat mich alles fasziniert. Ja? Und ich habe es für mich übernommen und gesagt, das möchtest du auch mal.
Und wenn Sie heute auf Deutschland blicken, was ist die größte Veränderung zu dem Wirtschaftswunder Deutschland, das Sie in Ihrer Kindheit, Jugend und dann auch als Erwachsener, Student, Sie haben in Hamburg Betriebswirtschaft gemacht, ja. Sie sind dann eben in die Autoindustrie eingestiegen und weitere Stationen. Was ist der größte Unterschied zu diesem Deutschland, zum heutigen Deutschland?
Eine sehr gute, schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube, der größte Unterschied ist, ich fürchte es zumindest, ist, dass wir das, wenn ich meine eigenen Kinder nehme, gut, die versuche ich natürlich zu beeinflussen, aber auch die Generation nehme, dass das Wohlstand, dass das, was wir erreicht haben, zu leicht als selbstverständlich genommen wird und sage, das, was wir haben, bleibt. Es bleibt nicht. Die Welt entwickelt sich weiter und wenn Sie, ich will jetzt nicht ausweichen, sehen, dass in internationalen Rankings Saudi-Arabien vor Deutschland steht, in der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft, dann ist das ein alarmierendes Zeichen für mich. Ja, das müssen wir ändern.
Ist Deutschland gewissermaßen das Opfer des Erfolgs? Es gibt ja das berühmte Goethe-Zitat, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Ist Deutschland einfach zu gut gegangen? Ist das die unvermeidliche Wohlstandsverwahrlosung, sozusagen das Buddenbrooks-Syndrom, das ja auch weltliterarisch beschrieben wurde, nicht zuletzt von einem Deutschen?
Ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, aber ich fürchte, dass die Gefahr gegeben ist. Und wir müssen hier energisch gegensteuern. Und es gibt auch, mein ältester Sohn ist in der Startup-Industrie tätig. Es gibt auch viele junge Leute, ich möchte mal so sagen, die auf jeden Fall wieder anfangen zu brennen. Also der lange Rede, langer Sinn. Wir sind noch nicht so weit, aber wenn wir so weitermachen, werden wir so weit kommen.
Ein bekannter, ursprünglich deutschstämmiger Schweizer Bankmanager hat mir mal bei einem Mittagessen gesagt, Deutschland, jetzt muss erst pleite gehen, bis es die Politik merkt und es wieder aufwärts geht.
Ich will dem nicht widersprechen, aber es hat natürlich, ich habe nun mehr als 45 Jahre in Unternehmen zugebracht. Was heißt habe? Tue es immer noch. Alter schützt vor Torheit nicht. Aber es ist in der Tat so, wenn es Unternehmen gut geht und es geht dann schlechter, dann ist immer die Gefahr, dass man sagt, naja, wird schon wieder kommen. Und hier ist es eben erforderlich, mit brutaler Ehrlichkeit zu analysieren, warum passiert das, was jetzt gerade passiert, um dann rechtzeitig gegensteuern zu können. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, wenn es um das Thema Politik geht und Wirtschaftspolitik geht, und Wirtschaftskultur geht, ob das bei uns schon hinreichend klar ist, dass man schonungslos analysieren muss, was müssen wir tun, um unsere Position zu halten.
Was sind Ihrer Meinung nach die größten politischen Fehler, die Deutschland in den letzten Jahren gemacht hat?
Gut, Deutschland, wie Sie wissen, hat, ich weiche nicht aus, häufiger einen Sonderweg gegangen oder ist ein Sonderweg gegangen, was das Thema Wirtschaft betrifft. Eines der berühmtesten Beispiele, 1976 wurde die paritätische Mitbestimmung eingeführt. Heute kein Thema mehr, ja, weil es funktioniert. Es sind aber andere Sonderwege eingeschlagen worden. Aus meiner Sicht der gravierendste, risikobehaftete ist das Thema Atomausstieg oder in der Folge die gesamte Energiepolitik. Ich würde, und ich betrachte jetzt das Ganze aus dem Thema Wirtschaft, ich würde so weit gehen zu sagen, dass das größte Problem die deutsche Energiepolitik ist, weil sie Auswirkungen gravierender Natur haben kann. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir, was nicht Energiepolitik ist, sondern Klimapolitik ist, Klimapolitik nicht so betreiben, dass wir die industrielle Substanz unseres Landes gefährden. Und hier sind wir auf dem Weg, das zu tun.
Von außen zum Teil schwierig zu beurteilen ist die eigentliche Lage Deutschlands. Auf der einen Seite hören wir viele Klagen, die Zeitungen sind voll damit, auch die Zahlen, Sie haben es angesprochen, Saudi-Arabien hat Deutschland punkto Standortattraktivität überholt, die Autoindustrie kämpft, hat an sich ihre fast unangefochten führende Stellung teilweise preisgegeben. Auf der anderen Seite haben wir ja unglaublich erfolgreiche mittelständische Unternehmen, deren Namen gar niemand kennt, die gar niemand weiß, mit vollen Auftragsbüchern, die schaffen es irgendwie auch, die Behelligungen der Politik zu meistern. Wo steht Ihrer Meinung nach Deutschland heute wirtschaftlich? Ist man da im dunkelroten Bereich bereits oder ist das noch Klagen auf hohem Niveau? Wo ist die Standortbestimmung?
Also beides nicht. Also im dunkelroten Bereich ist man aus meiner Sicht, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht. Es ist nur Klagen auf hohem Niveau, nein. Wenn Sie einfach, sagen wir mal, Daten anschauen, ich meine jetzt mal, wie sagt man auf Deutsch, GDP, Sozialproduktentwicklung, waren im letzten Jahr bei, sagen wir, null. Ja? So, jetzt sagen Institute, ja, dieses Jahr wird besser, wir werden vielleicht sogar 0,4% schaffen. Wenn Sie in die Welt schauen, sind das lächerlich geringe Zahlen. Und sie geben Ihnen eine Indikation, was wir eben sagten. Erkenne die Herausforderung, die hast bitte früh genug, damit du gegensteuern kannst. Das sind ja keine Zahlen, wo man sagen kann, toll. Ja? Und wenn es noch so weitergehen würde, was ich nicht hoffe, dann wird Deutschland weiter zurückfallen. Und da ist eben mein intensives Hoffen, dass sozusagen das Problembewusstsein da ist, dass wir Dinge ändern müssen und nicht nur sozusagen in wirtschaftlichen Anreizen, sondern auch kulturell versuchen müssen, die Leute aufzuklären, was getan werden muss.
Wie beurteilen Sie die aktuelle Regierung? Da ist ja auch sehr viel Negativ-Publicity momentan im Raum. Wie sehen Sie eigentlich den Kanzler Scholz, ein Norddeutscher wie Sie, Hanseat, sozusagen vielleicht aus der gleichen Ecke des Landes? Wie sehen Sie da den Olaf Scholz?
Sie sehen mir nach, dass ich als Wirtschaftsmensch vermeiden möchte, Politiker zu beurteilen. Deutsche Politiker haben gestern oder vorgestern Joe Biden nach dem Fernsehduell mit Donald Trump beurteilt. Ich halte das für nicht richtig, dass man das macht. Ich will hier nicht fliehen vor Meinungsäußerung. Ich kenne auch Olaf Scholz persönlich nicht. Ich glaube aber, dass... nein, ich glaube gar nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob in den bei unseren deutschen führenden Politikern, auch, ich rede jetzt über die Ampel, ob bei allen hinreichend klar ist, dass wir nicht so weitermachen können, wie wir es jetzt machen, und dass wir einfach anerkennen müssen, dass wir Herausforderungen haben und wir müssen sie angehen. Nochmal zum GDP. Sie lesen in der deutschen Presse, wenn China nur mit 5% wächst, China, oh Gott, China hat ein Problem, mittlerweile zumindest die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, und bei uns geht man eigentlich, ich will nicht sagen zur Tagesordnung mit 0,2% oder 0,4% Wachstumserwartung, zur Tagesordnung über. Das geht nicht. Und wie weit das durch Olaf Scholz mitverursacht ist, ich lasse die Frage mal offen.
Was für mich ein Rätsel ist, schon damals, als das angefangen hat, wie sich eigentlich die deutsche Autoindustrie diesem sogenannten grünen Umbau im Prinzip mit wehenden Fahnen in die Arme geworfen hat. Man hat da eigentlich anfänglich gar nichts gehört. Heute sind sich alle klar und behaupten, nein, man hat es übertrieben, es war falsch. Was ist da passiert, dass die so stolze, bedeutende Autoindustrie sich da sozusagen ihre Trumpfkarte aus der Hand hat nehmen lassen, den Verbrennermotor, den Dieselmotor? Das sind ja großartige, eigentlich technologische Errungenschaften. Das hat man sich ja regelrecht zerschlagen lassen. Wie erklären Sie sich das?
Ich habe keine einzige Erklärung, Herr Köppel. Jetzt muss man auch, ich bin jetzt in der Autoindustrie nicht mehr tätig seit 2 Jahren. Ich war nach meiner Daimler-Zeit dann viele Jahre im Aufsichtsrat, im sogenannten Board of Directors von Volvo AB, dem schwedischen Unternehmen, mit Genehmigung meines Aufsichtsrats bei Daimler, sonst darf man das ja nicht. Und wie soll ich sagen, ich mache zunächst vielleicht nochmal einen kurzen Ausdruck, das Thema Batterie oder wie der so schon in BEV, Battery Electric Vehicle, in Deutschland zu fahren, macht, wenn man an das Thema CO2 glaubt, keinen Sinn. Weil wir haben in Deutschland einen Strommix, wo sie, wie wir das so schon nennen, Well to Wheel, also von Batterieerzeugung über dann tanken, Stromtanken, in der CO2-Emission ein schlechteres Bild als ein Euro 6 Diesel. Ja, bei einer unterstellten Laufleistung einer Batterie von 150.000 Kilometer. Lassen Sie das weg. Ja, das ist sicherlich auch nicht. Das ist Deutschland. Wenn Sie nach Norwegen gehen, ist das Bild ein anderes mit Wasserkraft und Atomkraft in der Stromerzeugung. Das ist das eine. Die Welt wird, der Globus wird in den nächsten 40 Jahren in großen Teilen Verbrennungsmotor abhängig bleiben. Und ich glaube, man hat vielleicht zu früh gedacht, es geht in der Tat jetzt alles in Richtung Strom, Batterieelektrik tut es nicht. Die Leute, der Kunde akzeptiert es nicht so, wie man, glaube ich, gehen wir gar nicht auf die Gründe ein, warum das so ist. Das dauert zu lange. Und ich glaube, man hat auch unterschätzt, was hier aus China auf uns zurollt. Wenn Sie hier in Berlin sich anschauen, was BYD, Build Your Dreams, ein chinesisches Autounternehmen, das es vor, wenn ich es richtig weiß, vor 25 Jahren noch gar nicht gab. Mit welcher ökonomischen Power dieses, aber auch andere chinesische Unternehmen in die Weltmärkte drängen, dann muss man reagieren.
Ist die deutsche Autoindustrie heute eigentlich in ihrem Bestand gefährdet? Müssen wir uns darauf einstellen, dass nicht mehr die deutschen Autos gewissermaßen das höchste der Gefühle sind, sondern dass jetzt die Chinesen via Russland, Osteuropa, zunehmend jetzt auch Mitteleuropa, sind ja auch Hauptsponsoren der Fußball-EM, in Deutschland ein chinesisches Autounternehmen, muss man sich mal vorstellen. Wie ist das möglich, beziehungsweise ist das ein Vorbote, dass die deutsche Autoindustrie vielleicht einem ähnlichen Schicksal entgegengeht wie die Lederindustrie, die Textilindustrie, die Sie in Ihrer Jugend noch selber erlebt haben?
Das glaube ich nicht, weil wenn Sie die großen deutschen Automobilunternehmen anschauen, Mercedes, BMW, Volkswagen mit all seinen Marken, Audi, sind aus meiner Sicht die Substanz und die Grundkraft und die Markenimages dieser Unternehmen so stark, dass man, wenn man rechtzeitig gegensteuert, dass man dann, dass dann dieses Risiko nicht eintritt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ohne in Detailzahlen zu nennen. Und wenn Sie gestatten, rede ich über mein ehemaliges Unternehmen, dem ich logischerweise immer noch verbunden bin. Also Daimler Mercedes. Wenn Sie den S-Klasse, also das Flaggschiffauto, anschauen, das Absatzvolumen in China. Und die S-Klasse gibt es mittlerweile als Elektrofahrzeug und als klassischen, weiterhin als klassischen Verbrenner. Dann, ich weiß die Zahl nicht, habe sie nicht ganz abrufbereit, aber der Absatz in China in 2023 von S-Klasse-Volumen ungefähr 80, 85% ist Verbrenner. Und weniger als 15% ist batteriebetrieben. Ja. Sie sehen daraus, neulich hat ein Freund aus dem Wirtschaftsleben gesagt, schaut euch mal die Uhrenindustrie an, was da eigentlich passiert. Natürlich gibt es, ich erinnere mich noch als Student, Seiko batteriebetriebene Elektrouhren. Und schauen Sie sich an, ich will jetzt keine Reklame für Uhr machen, die Schweizer Uhrenindustrie ist, entschuldigen Sie das Wort, bockstark. Und es gibt also Wege, um das, was Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte lang aufgebaut worden ist, zu verteidigen, auch bei neuen technologischen Entwicklungen. Ich kann nur warnen, das Verbrennerverbot in der EU ab 2035 ist ein Wahnsinn. Denn wir räumen hier ein Feld, das über, wie gesagt, ja, sind jetzt fast 150 Jahre, 140 Jahre aufgebaut worden ist. Und bei dem Thema batteriebetriebenes Fahrzeug hatten alle den gleichen Startpunkt, den gleichen. Und wir geben also 100 Jahre, 120 oder würden 120 Jahre Vorsprung aufgeben. Der lange Rede, langer Sinn, mein Unternehmen, Daimler oder mein Ex-Unternehmen, macht jetzt einen Strategieschwenk. Ist auch offiziell verkündet, kommuniziert und investiert auch wieder massiv in den Verbrenner. Nachdem man mal einige Jahre davon ausgegangen war, es läuft alles in Richtung Batterieelektrik. Der lange Rede, langer Sinn, Entschuldigung für die lange Rede. Wir haben noch Zeit, aber wir müssen energisch, energisch die Position, die wir über 120 Jahre aufgebaut haben, verteidigen.
Wie beurteilen Sie eigentlich die Europäische Union? Hat die EU in diesem Bestand, und da meine ich vor allem in diesem Bürokratismus, der zusehends von der Europäischen Union ausgeht, überhaupt eine Zukunft?
Ich bin überzeugter Europäer. Natürlich sehe auch ich, zum Beispiel jetzt in meiner Aufsichtsratsvorsitzfunktion bei Bilfinger, Auswüchse in der Bürokratie jetzt auf Unternehmen bezogen. Wir müssen jetzt im Jahresabschluss, den wir nun mal jedes Jahr erstellen müssen und von Wirtschaftsprüfern testieren lassen müssen, die Forderung, oder es ist jetzt mehr eine Forderung, es kommt jetzt so, dass wir eine Work-Life-Balance-Berichterstattung unserer Mitarbeiter machen müssen. Ich möchte das nicht weiter kommentieren. Ich nehme es mal als Pass pro Toto, dass wir aufpassen müssen, dass das Thema EU nicht am Ende zu stark gesehen wird als sozusagen Bürokratiemonster, das da ist. Ob ich meine, dass es Anpassungsbedarf in der EU geben muss, ich bin aber, und das möchte ich ganz klar sagen, ein tiefer Gläubiger an Europa, was allerdings dann auch, jetzt reden wir immer über Wirtschaft, was allerdings auch voraussetzt, dass Europa endlich klarer wird und mutiger wird in der Formulierung und dann Umsetzung seiner Interessen. Und die europäischen Interessen sind nicht unbedingt in jeder Beziehung die Interessen anderer befreundeter Parteien.
Ein großes Thema heute ist ja der Krieg in der Ukraine. Vielleicht dazu meine allererste Frage. Kann eigentlich die deutsche Industrie ohne das günstige russische Gas funktionieren? Das war ja so ein Businessmodell in den letzten Jahren. Günstige Energie aus Russland, Absatzmärkte China, und Deutschland hat davon eigentlich sehr stark profitiert. Jetzt heißt es in den Medien oft, ja, das sei kein Problem, man könne das ersetzen, das sei eigentlich nicht so bedrohlich. Wie beurteilen Sie das? Wie wichtig ist das? Kann die deutsche Industrie auf lange Sicht ohne dieses russische Gas eigentlich auskommen? Kann man das einfach substituieren? Kann man das ersetzen?
Technisch kann man es ersetzen. Wir beziehen LNG aus den USA zu den dreifachen Kosten. Also technisch, wenn Sie so wollen, bekomme ich die Ressource an Bord, um auch energieintensivere Industrien in Deutschland produzieren lassen zu können. Ja, bekommen wir Energie auf einer Kostenbasis an Bord, die uns wettbewerbsfähig bleiben lässt? Ich fürchte nein. Und zusätzlich drehen wir dann auch noch die Atomkraft ab, was das Thema Stromerzeugung betrifft. Das zusammen wird aus meiner Sicht längerfristig betrachtet nicht funktionieren. Wir sind ja jetzt erst zwei Jahre in der neuen Situation. Ja? Und wenn das Wirtschaftsministerium sagt, Leute, richtet euch doch nicht auf, wir haben doch alles, ist das viel zu kurz gesprungen. Sie wissen, dass energieintensive Unternehmen sich nicht nur mit dem Gedanken tragen, aus Deutschland wegzugehen, sondern auch gehen. Oder Produktionskapazitäten, die in Deutschland bestehen, nicht mehr reinvestiert werden. BASF wird 10 Milliarden Euro in China investieren. Nicht nur wegen der Energiekosten in Deutschland, aber auch, und weil natürlich China der größte Energiemarkt der Welt ist. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Ich wünsche und hoffe, dass wir in den nächsten Jahren, ich weiß nicht wie, aber wünsche und hoffe, dass wir zu einer Situation zurückkommen können, dass wir auch wieder russisches Gas, jetzt sage ich etwas, was in Deutschland nicht gerne gehört wird, aber ich sage es trotzdem, dass wir auch wieder russisches Gas beziehen können. Wir hatten eine perfekte Situation vor dem Krieg, vor dem Ukraine-Krieg, ausgedrückt dann über Nord Stream 2. Das war eine Win-Win-Situation für Deutschland und Russland oder Westeuropa und Russland. Günstige, erforderliche, notwendige Ressourcen gegen Technologieexport. Das ist über Nacht weg. Und das ist ein, aus meiner Sicht, nennenswertes Problem.
Also wenn Sie das heute öffentlich in Deutschland sagen, mein Eindruck in einer Talkshow, dann werden Sie ja schon als hoffnungsloser Russland-Verharmloser an den Pranger gestellt. Ist ja an sich eine Verrücktheit sui generis, ja, dass man gar nicht mehr sachlich über ein Thema diskutieren kann. Es ist eigentlich alles unter diesen Moral. Oder man muss sich sofort verteidigen, wenn man für so etwas eintritt. Was müsste passieren, diese Gesprächsverhinderung, es findet ja gar keine richtige Debatte darüber statt. Also jeder, der sagt, man muss sich mit Russland verständigen, gilt ja schon als Hilfsknecht des Bösen gewissermaßen. Wie kommt man aus dem wieder raus?
Klare Frage, klare Antwort, ich weiß nicht. Ich muss Ihnen allerdings sagen, hängt sicherlich auch mit meinem Lebensalter zusammen, hier relativ unerschrocken. Und ich bin heute noch jetzt, ich will niemanden provozieren, aber ich sage es trotzdem, Herr Köppel, ich bin heute noch stolz darauf, im Jahre 2014, muss 2014 gewesen sein, nach der Annexion der Krim, war ich in der Bild-Zeitung auf der ersten Seite oder neudeutsch auf der Frontpage, wurde ich rubrifiziert unter dem Titel Putin-Versteher. Ich bin heute noch stolz darauf. Ich will niemanden provozieren. Aber ich bin ein Anhänger dessen, wenn ich mein Gegenüber nicht verstehe, kann ich auch nicht qualifiziert mit meinem Gegenüber diskutieren. So. Ich will nur sagen, wenn ich sage, was ich eben gesagt habe, dass russische Energie, russisches Gas, russisches Öl für uns ein wesentlicher Inputfaktor war für eine leistungsfähige Industrie, dann geht das nicht weg. Es bleibt so. Dann kann man sagen, okay, es bleibt so, ich mache es aber jetzt anders. Aber vergessen Sie nicht, die amerikanischen zum Beispiel Stromkosten oder unsere, sagen wir es andersrum, unsere Energiekosten sind 3 bis 4 Mal höher als dort. Da kann man sagen, okay, don't worry, so what? Das ist genau das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Wenn Sie auf einer guten Substanz aufbauen, dann sehen Sie nicht nach 2 Jahren, dass es schlechter wird, sondern das sehen Sie nach 10 oder 12. Die gute Nachricht ist, hinreichend lange, um gegensteuern zu können. Wenn Sie allerdings dann nicht gegensteuern, ich neige zu Anglizismen, das ist slippery, wenn man erst mal rutscht, ich kenne das aus Unternehmenssicht, dann gibt es Punkte, wo Sie das Rutschen nicht mehr aufhalten können.
Jetzt sagen ja deutsche Politiker, auch Schweizer Politiker, unsere Medien, man dürfe mit Putin auf keinen Fall jetzt sachliche Beziehungen wieder aufgleisen, Verhandlungen machen, denn was er hier mache, hat gerade der amerikanische Präsident Biden in diesem Fernsehduell gesagt mit Trump, das sei ein imperialer Eroberungskrieg. Ich meine, wir beide, wir können nicht ins Hirn des Kreml hineinschauen, wir wissen nicht, was die wirklichen Pläne sind. Aber ich frage jetzt einfach mal so, Sie als Bürger, als Unternehmer, als sehr erfahrener Mensch, der ja übrigens auch die Beteiligten kennt, Sie haben sich ja mit Putin auch schon getroffen in Ihren Funktionen als Industrieller. Glauben Sie, dass Russland die Europäische Union erobern will. Glauben Sie, dass das jetzt der Anfang ist, sozusagen einer Westexpansion Russlands um die alte Sowjetunion in ihren Grenzen, wie ja das auch von prominenten Politikern immer wieder gesagt wird, das wiederherzustellen? Wie sehen Sie das?
Ich glaube daran überhaupt nicht, dass das die Strategie oder die Absicht von Herrn Putin ist oder seiner Regierung, weil es aus meiner Sicht dafür kein wirkliches Rational gibt. Russland ist flächenmäßig der größte Staat der Welt, das größte Land der Welt mit enormen Ressourcenvorkommen. Wenn Sie von Russland nach Westen schauen, dann sind Sie umgeben von, mit Ausnahme der Ukraine und Georgien, sind da NATO-Staaten. Ich glaube nicht, dass es, ich bin kein Politiker, ich bin ein kleiner Wirtschaftsmensch. Aber ich glaube nicht, weil es mir einfach strategisch nicht überzeugend wäre, dass Russland einen Expansionsdrang nach Westen hat, also den berühmten imperialistischen Schritt machen will. Unser Verteidigungsminister hat zwar vor einigen Wochen gesagt, das sei so, aber es ist aus meiner Sicht auch so nicht ausgesprochen worden. Herr Putin hat sogar das Gegenteil gesagt. Ich gehe jetzt nicht nur auf das Tucker Carlson-Interview, aber auch bei anderen Gelegenheiten. Also ich glaube daran nicht. Es kann sein, dass ich falsch liege. Aber deswegen betone ich, glaube ich nicht, weil es aus meiner Sicht, aus russischer Sicht, keinen strategischen Sinn macht. Dann müssen Sie jetzt fragen, ja, warum hat dann Putin das gemacht, was er jetzt gemacht hat? Wir sagen immer Putin, also Russland. Ist ein völlig anderes Thema. Da gibt es aus meiner Sicht auch Gründe. Aber ohne das rechtfertigen zu wollen. Ja? Also der lange Rede, langer Sinn. Ich glaube nicht, dass es hier einen Expansionsdrang, einen imperialistischen Drang nach Westen gibt, weil es aus meiner Sicht für Russland keinen strategischen Sinn macht.
Ja, man muss sich immer die Frage stellen, ich meine, theoretisch ist das ja eine Option, dass die Russen das wollen. Aber was würde das bedeuten? Stellen wir uns mal vor, sie würden Polen angreifen, einen NATO-Staat, einen anderen NATO-Staat, das Baltikum. Das sind ja voll integrierte NATO-Staaten. Da müsste ja ein Atomkrieg faktisch die Folge sein. Das gäbe eine Direktkonfrontation zwischen NATO, Beistandsartikel Nummer 5, genau. Interessant ist, und das wäre meine Frage, diese These, dass es ein imperialer Angriffskrieg sei, dient ja heute als Entschuldigung dafür, keine Diplomatie mehr zu betreiben. Da sehe ich die große Gefahr. Wie beurteilen Sie das?
Ich sehe das, wird Sie jetzt nicht überraschen, genauso. Wenn man aufhört zu reden, das ist nicht falsch verstehen. Das ist wie in einer Ehe. Wenn man, es gibt immer Herausforderungen, auch in Ehen. Ich weiß, worüber ich spreche. Und wenn man dann nicht redet und sagt, komm, jetzt hocken wir uns mal zu. Setzen wir uns mal, ich habe zu lange im Schwabenland gelebt, jetzt setzen wir uns mal zusammen und reden, ja, das ist etwas flapsig formuliert, dann ist das häufig das Anfang vom Ende. Und ich bete und hoffe, dass es die Einsicht auf westlicher Seite geben wird, weil es sie geben muss, dass man redet. Und wenn man das nicht tut, und ich sehe im Moment, gut, ich möchte nicht über Donald Trump reden, aber ich sehe im Moment keine Indikation, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass sich das ändern könnte, dann gibt es große Risiken aus meiner Sicht, dass wir in einer ausgesprochen schwierigen Situation enden.
Glauben Sie, dass ein echter Weltkrieg, also mit NATO-Truppen in der Ukraine, dass es dann wirklich zum ganz großen Knall kommen könnte, halten Sie das für wahrscheinlich, halten Sie das für eine tatsächlich akute Gefahr im Moment?
Das hängt davon ab, Herr Köppel, was Sie mit wahrscheinlich meinen. Was ist wahrscheinlich? Ist die Wahrscheinlichkeit null? Nein, ist sie nicht. Dass es zu einem atomaren Krieg kommt? Ist die Wahrscheinlichkeit 99%? Nein, ist sie auch nicht. Aber wenn Sie einfach mal reinschauen in die, ich habe mich in den letzten Jahren, weil ich auch Mitglied der Kontakt habe zur Weizsäcker Gesellschaft, auch mit diesem Thema atomare Power in der Welt befasst. Und es wäre, wenn es dazu kommt, dann ist sozusagen fertig. Ich will jetzt keinen Vortrag über atomare Kampfkraft halten, aber die Amerikaner haben, wie glaube ich auch die Russen bei den Amerikanern, ist es so, zwei U-Boote in den Weltmeeren, die radarmäßig nicht detektierbar sind, die haben so viel atomare Sprengkraft an Bord, dass diese beiden U-Boote reichen, die Welt auszulöschen. So, ich glaube, kenne das nicht mit der Sicherheit bei den Russen. Ich vermute Ähnliches. Es wäre der Wahnsinn. Allerdings zu sagen, naja, Herr Putin droht damit oder schließt nicht aus, dass es zumindest taktischen Atomwaffeneinsatz geben könnte, das wird der schon nicht so meinen. So weit würde ich nicht gehen. Und das Stichwort taktische Atomwaffen. Die Hiroshima-Bombe hatte 21 Kilotonnen. Eine heute taktische Atomwaffe hat ebenfalls Kilotonnen in der Größenordnung. Also ob das dann noch taktisch ist, das ist, wird auch nicht diskutiert. Und eine amerikanische Interkontinentalrakete, atomar bestückt, hat 475 Kilotonnen. Da brauchen Sie nicht viele, um die Welt auszulöschen. Also, der lange Rede, langer Sinn, ich weiche aus, Sie merken, die Wahrscheinlichkeit ist nicht null, aber sie ist auch nicht kurz unter eins, aber sie ist nicht null.
Sie ist zu groß, um sie in Kauf zu nehmen, könnte man vielleicht daraus ableiten. Sie sind an der Schnittstelle auch der, sagen wir mal, wirtschaftlichen Geopolitik von Deutschland gestanden. Sie haben in Firmen, in leitender Funktion waren Sie tätig, zum Beispiel Metro, die hatten auch viel Geschäft in Russland. Sie haben natürlich auch erlebt, wie die Amerikaner diese Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland beurteilen. Nach meiner Einschätzung, und das ist vielleicht etwas das Problem auch von Putin gewesen in dieser ganzen Zeit nach dem Jahr 2000. Da gab es ja einen richtigen Honeymoon, also eine Art Flitterwochen, Flitterjahre zwischen Deutschland und Russland. Man ist da zusammengewachsen. Es war wie eine natürliche Symbiose. Das hat wunderbar funktioniert. Deutschland blühte auf, nicht nur zum alleinigen Wohlgefallen der Franzosen, der Engländer und der Amerikaner. Es gab früh dann auch Proteste aus Washington gegen die Nord Stream Pipelines. Man wollte sozusagen auch diese Verkörperung der deutsch-russischen Symbiose, die wollte man weghaben. Wie sehen Sie das? Haben die Amerikaner aus ihrem Interesse, ich will es gar nicht moralisch qualifizieren, aus ihrem Interesse heraus letztlich diese für sie vielleicht eben nicht in ihrem Interesse stehenden deutsch-russischen Beziehungen auch ganz gezielt untergraben? Also ist es den Amerikanern auch darum gegangen, hier den Konkurrenten Deutschland wirtschaftlich, vielleicht auch geopolitisch zusammen mit Russland etwas zurückzubinden? Was haben Sie da erlebt oder was sind da Ihre Beobachtungen?
Ich würde jetzt vielleicht das Wort Deutschland als Konkurrenten Amerikas nicht unbedingt benutzen, aber ich glaube, ich habe eben das Wort glaube schon dreimal unterstrichen gesagt, ich glaube weiter, weil wir reden hier nicht über Gewissheiten. Ich glaube weiter, dass es amerikanisches Interesse nicht ist, dass es eine zu starke, nennen wir es mal wirtschaftliche und dann vielleicht in der Folge auch politische Verflechtung zwischen Deutschland oder Westeuropa oder Europa und Russland gibt. Ich habe in meiner früheren Zeit, als ich Vorsitzender des Ostausschusses war, häufig gesagt in Diskussionsrunden oder auch mal in Reden, liebe Leute, wenn ihr in einen Hubschrauber steigt und mal ganz hoch fliegt über diesen Globus und schaut, was passiert da eigentlich? Da gibt es eine Powernation USA. Gibt es schon eine sehr starke, eine Powernation werdende Nation China. Dann gibt es Indien, die liegen noch zurück. Was passiert mit Lateinamerika? Die liegen noch zurück. Gibt es noch neben den beiden USA, China eine wirtschaftliche Power oder potenzielle Power? Ja, die gibt es. Und das ist eben, ich nenne das jetzt mal als Wirtschaftsmensch, die strategische Allianz, Wirtschaftsallianz zwischen Russland und Europa. Technologie, Ressourcen. Ich wage zu sagen, dass das den Amerikanern sehr bewusst ist und dann nicht in ihrem unmittelbaren Interesse liegt, dass das so kommt. Ich selber habe noch als Aufsichtsratsvorsitzender von Bilfinger erlebt, im Zusammenhang mit Nord Stream 2. Bilfinger hat die IT-Steuerungstechnologie dafür entwickelt. Als dann offensichtlich Frau Merkel und auch Olaf Scholz haben dafür gekämpft, Nord Stream 2 kam, dass die Amerikaner die Lieferanten für Nord Stream 2 mit Sanktionen belegen wollten. Wir, Bilfinger, in dem Fall wir, hatten Glück, unser Lieferumfang war schon erledigt, sodass wir nicht betroffen waren. Also ich glaube, dass man hier, dass es nicht im amerikanischen Interesse liegt, dass die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Russland und Europa, Westeuropa oder Europa zu stark wird.
Haben die Deutschen Fehler gemacht? Hätte man diese Verbindung mit Russland, dieses Zusammenwachsen den Amerikanern besser verkaufen müssen und vielleicht mehr in die Zukunft jetzt geschaut? Was müsste Deutschland machen? Wie könnte man den Amerikanern das eben so rüberbringen, dass sie ja vielleicht mit dem sich irgendwo abfinden könnten? Nicht, dass das eben nicht als Bedrohung amerikanischer Interessen empfunden wird. Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Ist es sozusagen ein unausweichlicher Konflikt? Ich meine, würden wir, wenn wir Amerikaner werden, auch sagen, ja, das wollen wir nicht, dass da die Russen und die Deutschen zusammengehen. Was haben wir davon? Aber Deutschland ist da genau in der Mitte dieses Spannungsfelds. Was würden Sie da der Politik, der Diplomatie raten, um beide Seiten gewissermaßen ins Boot zu holen? Deutschland möchte ja auch gute Beziehungen zu Amerika haben.
Ist ein Muss, ja. Letzteres ist ein Muss. Wir wissen ja nicht, Herr Köppel, was wäre passiert ohne den Ukraine-Krieg? Ja? Dann würde Nord Stream 2 existieren, glaube ich zumindest. Nord Stream 2 würde in Betrieb sein. Und das, was, und das muss ich wirklich sagen, rechne ich der damaligen Regierung hoch an, dieses Durchdrücken von Nord Stream 2 würde wirken. Haben wir, das weiß ich nicht, ich bin kein Politiker, war nicht dabei, haben wir genügend erklärt, warum es aus meiner Sicht ganz am Ende des Tages auch im amerikanischen Interesse ist, ein leistungsfähiges Europa zu haben und kein, schlimmes Wort, austrocknendes Europa. Haben wir das genügend kommuniziert, erklärt? Ich weiß es nicht, vielleicht nicht. Aber ich glaube auch, wird immer viel gesprochen über den amerikanischen Hegemonialanspruch in dieser Welt. Ja, der ist sicherlich da, aber ich glaube, das ist zumindest meine Erfahrung als älterer Zeitgenosse auf diesem Globus, reden, erklären, aufzeigen von Zusammenhängen hilft immer. Ob das ausreichend geschehen ist, Herr Köppel, I don't know.
Und man muss vielleicht auch sagen, die Amerikaner am Ende des Tages, bei allen Fehlern, die natürlich auch die machen, den Amerikanern jetzt mal ganz salopp ausgedrückt, geht's doch am Schluss ums Geld. Das ist ja eine Händler- und Geschäftenation. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, ihre Politik steht doch, wie früher bei den Engländern, letztlich immer im Sinn darum, ihre eigentlichen kommerziellen Interessen zu schützen. Also den großen imperialen Entwurf, das mag man schon da hineindeuten. Und vielleicht ist es in der praktischen Konsequenz auch etwas imperialistisch, was sie machen. Aber die Amerikaner sind doch Händler, Geschäftemacher in dem Sinn, sollten ja rationalen Argumenten zugänglich sein.
Das würde ich sofort unterschreiben. Ich habe ja als Daimler, wann war es denn, 98, damals diesen sogenannten Merger of Equals mit Chrysler gemacht hat. Ich war damals Vorstand bei Daimler. Ich war viermal im Monat in New York. Wir hatten unsere Büros da drüben. Ich habe unglaublich gerne mit Amerikanern zusammengearbeitet. Rationale Leute in der Regel, excuse me, no bullshitting. Und das ist toll. Das ist auch heute noch toll. Das ist Wirtschaft. Ich kann die Politik nicht genügend einschätzen. Ich erzähle mal ohne Namensnennung ein Erlebnis, das ich hatte im Jahre 2014, 15. Barack Obama war amerikanischer Präsident und hat Russland mehrfach als Regional Power bezeichnet. Das ist aus russischer Sicht eine Beleidigung. Beide haben 1550 atomare Sprengköpfe. Er hat es aber mehrfach gemacht, Obama. Und ich hatte damals, ich muss die Geschichte einfach mal erzählen, ein wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, ein One-on-One, also ein Gespräch mit einem respektablen, veritablen deutschen Minister, der eigentlich nicht der normale Ansprechpartner des Ostausschussvorsitzenden war, das ist in der Regel das Außenministerium und das Wirtschaftsministerium, es war ein anderes, veritables, wichtiges Ressort. Und ich fragte den Minister, wie beurteilen Sie eigentlich das Faktum, dass Barack Obama Russland, das war nach dem Krim-Vorfall, als Regional Power bezeichnet. Herr Köppel, dieser Minister lehnte sich in seinem Stuhl zurück, guckte mich an. Sehen Sie es mir nach, was ich jetzt sage. Ich habe es aufgeschrieben, weil ich sonst gesagt hätte, in 2 Jahren glaubst du schon nicht mehr. Schaute mich an und sagte, Cordes, er nannte mich immer Cordes. Cordes, es würde ja schon reichen, wenn Herr Obama Herrn Putin nicht jeden Tag ins Gesicht kotzen würde. Mich hat das, ich bin erstarrt, wo ich das, warum, ich nehme das jetzt wieder nur als Indikation, dass man nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also 1990 oder 1991, nach dem Ende der Guss und so, einfach wirklich glaubte, jetzt, we are the dominant power on the globe. Und das wird nicht so bleiben. Das ist nicht so und wird nicht so bleiben. Also, der lange Rede, langer, kurzer Sinn wieder. Ich hoffe inständig, dass Realismus einkehrt und wir eine Welt mit mehreren starken Zentren haben können. Und aus meiner Sicht wäre es ideal, wenn ein Zentrum hier wäre, Europa, Russland. Russland, 80% der Bevölkerung leben westlich des Ural. Russland ist eigentlich, uneigentlich, ein europäisches Land. Wir haben gemeinsame Kultur, Musik, Literatur, was auch immer. Also ich bleibe optimistisch, dass es irgendwann kommt. Wird das in den nächsten 5 Jahren passieren? Mit Sicherheit nicht.
Was ich mich immer wieder frage, auch in der Gesamtbeurteilung, war dieser Krieg in der Ukraine aus russischer Sicht letztlich unvermeidlich? Die Russen sagen ja, Lavrov, der Außenminister, auch Putin hat das gesagt, wir hätten eigentlich mit der Ukraine so zusammenleben können, aber was für uns nicht akzeptabel ist, dass die NATO da immer weiter hineingeht. Nach den Minsker Abkommen haben sie zugegeben, ja auch die Europäer, man wollte die Ukraine aufrüsten, sie ist stark aufgerüstet worden. Und es hat ja eigentlich niemand damit gerechnet, dass er einmarschiert. Also ich habe auch, muss das sagen, kurz vor dem Ausbruch dachte ich, ja, der lässt da seine Truppen aufmarschieren als Drohkulisse, als Erpressungskulisse, um hier noch einmal eine Verhandlungslösung herbeizuführen. Und meine Erklärung, letztlich aber auch eine reine Hypothese, eine reine Spekulation ist, Putin ist irgendwie auch übermütig geworden. Er dachte vielleicht, in Washington regiert da dieser schon sehr altersangeschlagene Präsident. In Europa sind da die Grünschnäbel am Werk, die Baerbocks, die Habecks und Scholzens und Macron nehme ich sowieso nicht ernst. Und ich gehe jetzt da einfach mal rein und das Ganze wird in relativ kurzer Zeit vorbei sein, darum auch nur eine kleine Streitmacht. Hat sich da, ich meine, da sind wir jetzt die Laien, da reden wir jetzt wie ein bisschen am Stammtisch, aber ich meine, vielleicht intelligenter, gehobener Stammtisch. Haben Sie dazu mal eine Theorie entwickelt? Ist da der Putin letztlich auch der Hybris der Macht erlegen? Oder gab es für ihn gar keine andere Alternative? Ich meine, die Amerikaner haben 1962 auch mit Atomkrieg gedroht, als die Russen ihre Atomsprengköpfe auf Kuba stationieren wollten. Das wird heute nicht mehr so gesehen, das hat man vielleicht etwas vergessen. Haben Sie dazu eine Theorie entwickelt? Ist Putin an der Macht eben doch auch versteinert? Die Arroganz der Macht, die korrumpierende Wirkung der Macht vielleicht?
Ich muss wieder das Kaviar machen, ich bin kein Politiker und sehe das sozusagen als, wie sagt man auf Deutsch, the man in the street. Das Ganze hat ja eine lange Vorgeschichte, dieser Krieg. Ich lese gerade das Buch von Günter Verheugen und Petra Erler, Der lange Weg zum Krieg. Ich würde eigentlich jedem, also Herr Verheugen bezahlt mich nicht, ich würde eigentlich jedem, die Urlaubssaison steht bevor, empfehlen, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Weil es aus meiner Sicht eine gute Zusammenfassung, teilweise sehr detaillierte Aussagen enthält, was ist eigentlich seit 1990 passiert. Und ich stelle immer wieder fest, auch in Gesprächen mit Freunden, mit Familienmitgliedern, dass das Wissen oder die Kenntnis darüber, welche Vorgeschichte hat dieser Krieg, ist er wirklich ein komplett unprovozierter Krieg? Das Mainstream-Narrativ ist. Ist das wirklich so oder gibt es da auch noch andere Aspekte? Die Lektüre dieses Buches gibt große Kenntnis. Dieses gesagt habend, hat Herr Putin erstmal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in der Münchner Sicherheitskonferenz 2008 gesagt, liebe Freunde, es hat die NATO-Osterweiterung gegeben, fein. Vieles ist in der Jelzin-Zeit passiert, im Konsens am Ende des Tages. Aber jetzt ist eigentlich, ich sage das mal salopp, ist eigentlich genug. Ukraine und Georgien bitte nicht mehr. Und die Entfernung die regionale Entfernung an der Ukraine-Grenze zu Russland, zu Moskau ist 500 Kilometer. Ja, das berühmte Taurus-Thema, was wir in Deutschland hoffentlich diskutiert haben und nicht mehr diskutieren, dass man gesagt hat, also ich entschuldige mich nochmal für die Anglizismen, enough is enough. Ja? Was ist passiert? Nichts. Es ist, nochmal, das rechtfertigt keinen Krieg, rechtfertigt im eigentlichen Sinne. Aber, und ich kenne zu wenig innerrussische Verhältnisse, ob es auch hier vielleicht innenpolitischen Druck gab. Wir müssen jetzt etwas machen. Weiß ich nicht. Ja. Hätte es einen anderen Weg gegeben, ich meine immer noch, hätte man mehr gesprochen, aber das ist jetzt reine Theorie, hätte man es vielleicht vermeiden können. Und ich bin auch weiterhin der Meinung, einen Frieden, also es wird hier keinen, aus meiner Sicht keinen Sieger dieses Krieges geben können. Ein Ende dieses Krieges wird es nur auf dem Verhandlungsweg geben. Und aus meiner Sicht, aber nochmal, ich bin kein Politiker, ich kann mich nicht genügend entschuldigen, wird es ohne eine Aussage, die Ukraine wird nicht NATO-Mitglied, zumindest in einem sehr langen Zeitraum, wird nicht Mitglied der NATO, die Ukraine wird nicht Mitglied der NATO, ohne diesen Satz wird es keinen Frieden geben.
Wir haben das Fernsehduell gesehen jetzt zwischen dem amerikanischen Präsidenten Biden und Donald Trump, dem Herausforderer. Ist ja hochinteressant, wenn man jetzt die Medien etwas anschaut. Plötzlich sind sich alle einig, Biden ist nicht mehr in der Lage, sein Amt auszuüben, obwohl es ja schon seit vielen Monaten, um nicht zu sagen Jahren, Indikatoren gibt. Plötzlich über Nacht dreht da die Meinung. Ich beobachte in der Schweiz interessanterweise bei Zeitungen, die bis jetzt also ganz streng auf Anti-Trump-Linie waren, sagen plötzlich, also Trump habe es also sehr gut gemacht, er sei sehr sachlich gewesen, er habe da also wichtige Punkte aufgebracht. Wie beurteilen Sie da die amerikanische Politik? Ist der Donald Trump, der ja viele Eigenschaften aufweist, die ihn ja nicht immer als sonderlich wahnsinnig sympathisch und einnehmend erscheinen lassen, aber trotzdem ein Politiker, der ja auch einiges geleistet hat in seiner ersten Amtszeit, ist eigentlich der Donald Trump für Sie momentan ein Hoffnungsträger, ein 78-jähriger Hoffnungsträger?
Ich glaube 76, oder? Aber ist egal.
Ich glaube, er ist 78.
78, okay.
Also ich stelle da ab auf die Aussagen von Joe Biden.
Nein, also das ist eine Frage, die ich, Herr Köppel, ich bitte wieder um Nachsicht, nicht ultimativ beantworten kann. Ich kann Ihnen nur meine Gedanken dazu sagen. Ich bin von der amerikanischen Politik deutlich weiter weg also in der Beurteilungsfähigkeit, Möglichkeit, Fähigkeit, wie in Deutschland. Ich glaube, und ich kenne Herrn Trump nicht, ich kenne auch Herrn Biden nicht, und kann natürlich letztlich beide nicht beurteilen. Ja? Und so bin auch jetzt ein bisschen überrascht gewesen nach dem Fernsehduell, welche Meinungsäußerungen auch in unserem Land von Politikern kommen in der Charakterisierung von Herrn Biden. Ich glaube nicht, dass das angemessen ist, was da teilweise gesagt worden ist. Aber ich glaube, was mich eigentlich wirklich besorgt auf dieser Welt ist, wie sieht das oder wie entwickelt sich das Verhältnis der Amerikaner mit China? Ich bin kein Freund von China-Bashing. Wir brauchen China. Ich gehe jetzt nicht in Details. Ich bin in einem Unternehmen investiert und auch in einem Beirat aktiv, das eine Kernkomponente braucht für die Produkte, die zu 90% auf dieser Welt nur noch in China hergestellt werden. Wir brauchen China. Und wenn Sie als ein Beispiel, auf die Autoindustrie schauen oder auf BASF jetzt schauen, ohne den chinesischen Absatzmarkt sind diese Unternehmen in ihrer Existenz gefährdet. So, ich hoffe deswegen, dass es die Herausforderung, wer ist am Ende die Nummer eins in der Welt, Amerika oder China, dass sie friedlich gelöst werden kann. Das hoffe ich. Ich wünsche es. Ich hoffe es, Sie können sagen, der Cordes ist auch ein naiver Träumer, dass es am Ende ein Fotofinish gibt, wo man selbst im Fotofinish nicht sieht, wer hat den 100-Meter-Lauf gewonnen.
Was interessant ist, wenn ich hier gerade einhaken darf, was ich interessant fand in diesem Fernsehduell, für mich jetzt der wichtigste Satz von Donald Trump am ganzen Abend war, dass er den Ukraine-Krieg noch vor seinem Amtsantritt beenden würde. Und das ist für einen amerikanischen Präsidenten insofern, finde ich, bemerkenswert, als er das damit zu einer der wichtigsten Prioritäten erklärt hat. Und das hat man ja nicht den Eindruck, dass für Joe Biden dies die wichtigste Priorität ist. Er versucht, das vielleicht eher etwas herunterzuspielen, einfach laufen zu lassen. Aber dass der amerikanische mögliche Präsident, zumindest der Kandidat der Republikaner, sagt, das mache ich noch vor meinem eigentlichen Amtsantritt, das war jetzt für mich ein Lichtblick in diesem Fernsehduell. Ob sie es dann machen, ob das nur Sprüche sind, wissen wir nicht. Aber wenigstens sagt's mal einer. Und das ist ja auch bei uns nicht so. Also unsere Politiker reden so, als ob wir jetzt diesen Krieg bis auf die Ewigkeit hinausführen oder so. Und wir müssen alles machen, weil everything it takes, hat Frau von der Leyen gesagt. Auch der Kanzler Scholz hat da ewige Nibelungentreue gelobt, hier sozusagen einfach die einseitige Unterstützung weiterzuführen. ein amerikanischer möglicher Präsident sagt, das ist meine wichtigste, wäre meine wichtigste Priorität noch vor Amtsantritt. Das ist doch ein Lichtblick.
Das ist, ja, Herr Trump hat ja schon vor 2 Monaten, 3 Monaten einmal Ähnliches gesagt. Da ist er nicht so weit. Da hat er gesagt, wenn ich Präsident bin, beende ich den Krieg innerhalb von ein paar Tagen oder so ähnlich. Jetzt hat er sich weiter aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, bevor ich Präsident werde. Ich weiß nicht so ganz genau, wie er das schaffen will. Aber be it as it may, da sei es, wie es sei. Und ich weiß eben nur nicht, wie nochmal darauf zurückkommen, wie Herr Trump Richtung China dann agiert. Ich glaube schon, dass, ich meine, das, was er jetzt gemacht und nicht gemacht, gesagt hat, vor 3 Tagen jetzt, glaube ich, in dem Fernsehduell, da kann er aus meiner Sicht eigentlich nicht mehr zurück. Und ich will jetzt nicht über Herrn Trump reden, aber Sie erinnern sich, als er Präsident war, wo dann auch die Aussagen können, Europa muss mal seine eigene Verteidigungsfähigkeit stärken. Das ist meine tiefe, tiefe, tiefe Überzeugung, dass das so sein muss. Wir haben vorhin mal schon darüber gesprochen. Ja, darüber. Ich meine, es kann nicht sein, dass wir, aus meiner Sicht, dass Europa vor dem ganzen Hintergrund, den wir jetzt mehrfach angesprochen haben in diesem Gespräch, Europa sich, ich polemisiere jetzt, sich versteckt hinter amerikanischer Militärkraft und sagt, die werden das für uns schon machen. Das, aus meiner Sicht geht das nicht. Ja. Und wir müssen, Europa muss alleine eine stabile militärische Verteidigungskraft haben, was erfordert zwingend, dass der Anteil von Verteidigungsaufgaben, Ausgaben oder Militärausgaben an den GDPs wächst in Europa.
Und das ist für mich eigentlich das Erfreulichste an der aktuell sehr unerfreulichen Situation, dass diese ganzen Konfrontationen, das drohende Scharmützel mit China, diese extremen Spannungen mit Russland, letztlich, das ist jetzt meine Hoffnung, mein Traum gewissermaßen, dass diese Probleme immer mehr Leute aufwecken. Und dass die sehen, das ist nicht in unserem Interesse, diese kriegerische, konfrontative Welt. Und gerade wir Europäer, ich zähle mich uns Schweizer auch dazu, wir sind ja auch eine Friedensmacht, seit 500 Jahren haben wir niemanden mehr angegriffen. Vorher waren wir auch militärisch expansiv unterwegs, bis Marignano. Wir haben es ein bisschen früher gemerkt als die Deutschen, dass das nicht gut ist, wenn man immer die anderen angreift. Aber heute sind wir ja eigentlich in Europa ein Kontinent der Kriegstraumatisierten und der Kriegsverlierer. Die Spanier, die Österreicher, die Deutschen, die Franzosen, alle haben große Kriege geführt, alle haben aufs Dach gekommen, auch die Engländer haben ihr Imperium verloren. Das heißt, wird diese ganze verfahrene Situation am Schluss, das wäre sozusagen die Hoffnung, das Bewusstsein schärfen, dass ausgehend von Europa Frieden, friedliche Koexistenz, Wirtschaft, Kooperation eben überlegen ist, diesem konfrontativen Modell. Also ist ein Szenario vorstellbar, wo diese ganze Düsternis, die wir jetzt sehen, eben doch umschlägt als Augenöffner und den Leuten genau das bewusst macht, was sie sagen. Unser Interesse ist doch Zusammenarbeit. Wir wollen niemanden mehr dominieren. Wir wollen den Russen nicht sagen, wie sie leben sollen, den Chinesen nicht. Wir müssen einfach zusammenarbeiten. Wird das nicht früher oder später darauf hinauslaufen, weil das andere am Ende gar nicht praxistauglich ist? Das funktioniert ja nicht, diese Kriege und diese Konfrontation. Das ist jetzt ein bisschen ein naiver Hoffnungstraum, aber wenn wir schon über Probleme sprechen, muss man auch immer ein bisschen die andere Sicht einbringen.
Hier bleibt nur die Antwort, Herr Köppel. Ich hoffe, dass es so kommt. Ich weiß auch, es gibt ja auch jetzt bleiben wir bei Deutschland, durchaus eine Anzahl von Menschen, die es so sehen.
Und die wächst, die Zahl.
Die Zahl scheint zu wachsen. Wenn Sie aber sozusagen als prominente Sprecher der anderen, wir müssen Russland besiegen, Fraktion nehmen, jetzt müssen wir mal Namen nennen, Herr Kiesewetter, Frau Strack-Zimmermann, Herr Hofreiter, diese Menschen machen mich nur noch sprachlos. Nehmen wir mal Frau von der Leyen, lassen wir mal gerade zur Seite. Ich kann nur hoffen und beten, dass diese drei genannten Namen nicht die Mainstream-Meinung der Politik darstellen. Und dieses alles jetzt wieder raus, lass uns daran arbeiten, bockstarkes Europa zu bauen. Nicht nur wirtschaftlich oder weiterzubauen, auszubauen, sondern auch militärisch. Wir sind 500 Millionen Menschen und wir haben in unserem Osten ein Land, das wirtschaftlich strategische Komplementarität hat. Es müsste doch zu schaffen sein, ohne auch nur eine Sekunde die Freundschaft mit Amerika in Frage zu stellen.
Und verpasst hier nicht, das ist mein Eindruck, aber eben ich bin der Schweizer, ich bin der Außenstehende, verpasst hier nicht auch ein Friedrich Merz eine historische Chance? Ich meine, Sie haben den Helmut Kohl noch erlebt. Sie kommen ja aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Sie haben sozusagen diese ganze politische Entwicklung nachvollzogen, bis hin zu Gerhard Schröder und seiner an sich ja noch mutigen Politik, den Amerikanern die Stirn zu bieten im Irakkrieg. Der Helmut Kohl war ja ein Historiker und er hat ja immer versucht, auch aus der historischen Erfahrung heraus unterschiedlichste Interessen sich gleichsam einzuverleiben. Also er war ja dieses wandelnde Gebirge in der deutschen Politik sozusagen, der unzerstörbare Eichenstamm oder das Felsmassiv. Und der hat ja das irgendwie auch hingekriegt. Die Westbindung plus aber auch mit den Russen, mit dem Jelzin in der Strickjacke an einen Tisch zu sitzen. Und wenn ich jetzt den Friedrich Merz sehe, dann habe ich wieder das Gefühl, das ist sozusagen eine amputierte Variante von Kohl. Also ihm fehlt eigentlich diese Bereitschaft, hat man das Gefühl, hier etwas nach beiden Seiten, nicht nur nach Westen, sondern eben auch nach Osten, irgendwo ein Ansprechpartner zu bleiben. Ist das nicht für eine CDU letztlich ein großes Problem, dass man sich jetzt eben allzu nahe an den Strack-Zimmermanns und eben den vielleicht Kiesewetter, das gut, der ist ein CDUler, dass man dieser Linie zu sehr folgt? Was würden Sie denn Friedrich Merz da raten, jetzt politisch? Ich meine, der steht ja auch in verschiedenen Zwängen drin, aber Sie sind ja auch ein CDU-naher Mann. Ich meine, ich nehme an, Sie haben da oft mit den, dürfte auch etwas Ihrer politischen Einstellung entsprechen. Ja, verpasst er da eine Chance? Was müsste man ihm raten?
Also wenn ich sein Berater wäre, was ich nicht bin, dann würde ich ihm natürlich raten, das, was wir jetzt eine Zeit lang diskutiert haben, aktiv aufzugreifen und klar zu sagen, das ist einen Sieg in diesem Krieg. Einen Sieger oder militärisch, dass es keinen Sieger geben kann. Man kann Russland nicht besiegen. Und wer das glaubt, ist ein Träumer. Wissen Sie, Herr Köppel, also hier würde ich, nochmal, ich will nicht anmaßend sein, das würde ich Friedrich Merz raten, differenziere dich, erkläre den Menschen. Ich bin ein großer, ich habe früher häufiger gesagt, die deutsche Politik traut sich nicht, den Deutschen zu erklären, dass die deutsche Rentenversicherung pleite ist. Pleite kann man nicht sein. Weil schon, ich habe häufiger gesagt, ich habe das, glaube ich, sogar einmal ich habe es auch Politikern gesagt, Leute, traut euch, die Leute aufzuklären. Sonst kann man auch nichts verändern, wenn ich nicht sage, was notwendig ist. So, dass man hier aufklärt, dass man sagt, wie sind die Zusammenhänge? Dass man sagt, wir müssen ein starkes Europa bauen. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch. Wir müssen in der Lage sein, unsere eigenen Interessen zu verfolgen. Wir, Europa. Ohne, ich wiederhole mich, die sozusagen gewachsene Beziehung damit in Frage zu stellen. Wir brauchen China. China braucht auch uns. Also es müsste gehen, ja. Aber dazu bedarf es offensichtlich in der Zeit, in der wir sind, ungewöhnlichen Mannes- und Frauenmutes, das zu sagen. Und da bin ich fast verzweifelt, dass ich das nicht sehe. Vielleicht habe ich nicht hinreichend Überblick. Aber wenn es so weitergeht, noch 2 Jahre, dann werden wir in schlimme Zeiten gehen.
Also Deutschland eher ein Land des sowohl als auch als des Entweder-Oder in der Außenpolitik. Schauen wir zum Schluss noch, weil das sehr interessant ist, schauen wir noch etwas auf die innenpolitische Situation in Deutschland. Meines Erachtens hat Deutschland eine Identitätskrise im Moment. Die Bundesrepublik weiß nicht mehr so recht, wo sie in der Welt steht. Vieles, was man in der Vergangenheit hochgehalten hat, ist nicht mehr so unbezweifelbar. Ganz kurz, die Europäische Union, früher, auch in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, das war gewissermaßen der Vaterlandsersatz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind jetzt Europäer. Jetzt merken viele Deutsche, die EU, da funkt sich auch nicht mehr alles Gold, was glänzt. Die ganze Schuldendimension, die Währungsproblematik, die Migration. Also die EU ist keine sichere Bank mehr. Durch die Wiedervereinigung sind wie zwei unterschiedliche Konzeptionen von Deutschland prallen aufeinander. Eben die Westbindung, die Europa-Symbiose. Und im Osten sagen sie, ja, wir hatten den Vaterlandsersatz Sowjetunion, jetzt wollen wir Deutschland zurück. Das löst natürlich im Westen wieder den Nationalstaatenstress aus. Oh, jetzt kommen die ganz Rechten. Also man hat auch Mühe, unter den Landesteilen miteinander ins Gespräch zu kommen. Eben, wo steht Deutschland? Darüber haben wir diskutiert. Eine Identitätskrise, auch wirtschaftlich. Man hat sich ja von den erfolgreichen Grundsätzen des Wirtschaftsbundes verabschiedet. Immer mehr Staat, immer mehr Bürokratie, Politiker, die sagen, wie die Industriebetriebe arbeiten sollen, grüne Wende und so weiter. Deutschland steckt in einer Identitätskrise. Wie weiter?
Durch Aufklärung, durch Erklären, durch Erklären. Mein Standardbeispiel war früher immer das Thema, Sie haben danach nicht gefragt, aber was ich damit meine, mit Aufklären, Erklären, man muss der Bevölkerung in einfachen Worten erklären, wie die Zusammenhänge sind. Ich stelle häufig fest, wenn ich sage, die Russen, ich antworte jetzt wahrscheinlich wieder zu lang, die Russen haben 1550 atomare Sprengköpfe und die Amerikaner auch. So, wie soll da jetzt einer gewinnen? Und sie fahren mit ihren U-Booten durch die Weltmeere, wo die Sprengkraft drauf ist, um den Globus auszulöschen. Wie soll das gehen? Antwort ist einfach, es geht nicht. Wenn es aber nicht geht, dann brauche ich andere Lösungen. Und dann kann man nicht sagen, ja, die sind aber jetzt, die haben die Ukraine überfallen. Ja, maybe. Ja, oder ja. Aber das enthebt uns nicht der Notwendigkeit, eine Lösung zu finden, weil wir sie brauchen. Nummer eins. Nummer zwei, und dazu brauchen Sie, oder ich mache nochmal den Ausdruck, Herr Köppel, im Staccato. Die deutsche Rentenversicherung, das System, die arbeiten, ernähren oder bringen die Renten auf derjenigen, die in Pension gehen. Die Babyboomer kommen jetzt. Wir haben seit Jahren eine Geburtenrate von 1,3. Es geht nicht wirtschaftlich. So, ergo muss man etwas ändern. Ja? Ich war gestern Abend auf einem Geburtstag eines alten, langjährigen Freundes. Wir haben gestern Abend am Geburtstagsstammtisch die Lösung diskutiert, die auch funktionieren. Aber dazu bedarf es wieder des Frauen- und Mannesmutes, den Leuten zu sagen, so geht es und nur so. Das macht keiner. Warum nicht? Warum nicht? Das verstehe ich eben nicht. Und deswegen habe ich mal, das ist sicherlich falsch, ich hoffe, dass es falsch ist, für mich die Hypothese entwickelt, man hat Angst, nicht wiedergewählt zu werden, wenn man erklärt und sagt, so müssen wir es machen. Und da glaube ich jetzt aber an den Bürger. Ich habe zumindest in meinem Leben häufig die Erfahrung gemacht, dass man sagt, das geht nicht. Oder das geht nicht. Und man sagt, horch mal zu, jetzt hocken wir uns mal hin. Entschuldigung, jetzt kommt wieder der Halbschwabe durch. Jetzt setzen wir uns mal hin. Lass uns das mal diskutieren. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, ja, so kann man das auch sehen. Und wenn das so ist, dann müssen wir es vielleicht doch so und so machen. Und diese dazu erforderlichen Politiker, ich hoffe, ich habe keinen ausreichenden Überblick. Diese Politiker, die dieses ausmachen, schaffen können, sehe ich nicht. Ja? Und ich mag vielleicht hinzufügen, auch meine, wenn ich das so sagen darf, meine Kaste, Wirtschaftsführer, könnten vielleicht auch etwas deutlicher in der Öffentlichkeit werden.
Trotzdem, man spricht jetzt über diese Probleme, die man früher vielleicht noch tabuisiert hat. Ich kann mich erinnern, Migrationsthemen, da standen alle an den Bahnhöfen und haben gesagt, jetzt kommen die Fachkräfte, das ist alles wunderbar, großartig. Da hat man gemerkt, das funktioniert nicht, jetzt diskutiert man darüber, Kernenergieausstieg und so weiter. Blicken wir noch kurz auf die Parteienlandschaft in Deutschland. Was mir auffällt, wenn ich die Zeitungen lese, steht mehr oder weniger jeden Tag steht drauf, oh, ganz gefährlich, Deutschland an der Abbruchkante, die Demokratie ist gefährdet. Der Grund ist natürlich die AfD, die jetzt da zulegt bei Wahlergebnissen. Die Wirtschaft gibt Warnungen aus, die Wirtschaftsverbände. Das ist ja auch so ein Minenfeldthema in Deutschland oder ein falsches Adjektiv und du bist sofort in der Cancel Culture drin, aber wir können hier ja ein bisschen offener sprechen, da in der Schweizer Exklave. Wie sehen Sie das eigentlich? Ist jetzt diese AfD, ist jetzt das eine Bedrohung für Deutschland? Ist das eine Bedrohung für die Industrie? Wir haben jetzt beim Aufzeichnen dieses Gesprächs noch nicht die Wahlresultate in Frankreich gesehen. Da heißt es ja auch, die Le Pen-Partei sei die ganz große Bedrohung für die Wirtschaft. Man könnte natürlich auch argumentieren, also die heute agierenden Regierungen haben sich zum Teil als eine Bedrohung für die Wirtschaft herausgestellt. Aber wie sehen Sie das? Ist jetzt eine AfD oder ein Bündnis Wagenknecht, die werden ja oft auch im gleichen Atemzug genannt, ist das jetzt die ganz große Gefahr eigentlich für Deutschland?
Aus meiner Sicht auch nicht ansatzweise. Ich habe mir die Mühe gemacht, das Parteiprogramm der AfD zu lesen. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Eine alte Vorstandskollegin oder aus einer Tochtergesellschaft Vorstandskollegin von Daimler ist AfD-Bundestagsabgeordnete. Und was ich gar nicht wusste und ich durch einen Zufall erfahren habe, dann habe ich mit der alten Kollegin Kontakt aufgenommen und wir trafen uns zu einem Mittagessen. Und dann habe ich gesagt, haben Sie mal das Parteiprogramm für mich? Das ist jetzt 3 Monate her. Dann habe ich es gelesen. Ich habe es einmal gelesen und habe, jetzt wird man wieder sagen, der Cordes ist ein AfD-Sympathisant. Das ist Unsinn, ja. Vielleicht ist er auch zu blöd, um das Programm zu verstehen. Mag auch sein. Ich habe es zweimal gelesen und ich habe nichts Rechtsradikales erkannt. Nummer eins. Ich habe Sahra Wagenknechts Programm noch nicht gelesen. Ich habe aber auch gelesen das Programm der Werteunion, die es ja seit jetzt, wie viel? Einem Vierteljahr gibt. Ein konservatives Programm. So. Was folgt daraus? Wir gehen ja auf hochinteressante Zeiten in Deutschland zu, wenn wir die 3 Wahlen in Ostdeutschland haben. Schauen wir mal, was passiert. Und Sie können daraus jetzt spätestens zu diesem Zeitpunkt implizit zumindest erkennen, dass ich von Brandmauern nichts halte. Es gilt wieder der alte Spruch: Sprechen, 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 miteinander ausloten. Wo seid ihr kompromissbereit? Was können wir machen? Und jetzt sage ich was Ketzerisches. Wenn ich ausschließe, als Politikersicht, also ich rede mit der AfD nicht, kann ich nicht, mit Sahra Wagenknecht so und so auch nicht, dann ist es auch taktisch ziemlich schlecht. Ja, wenn ich sage, also ich überlege mir eine wirtschaftliche Strategie und sage öffentlich, aber das auf keinen Fall, das auf keinen Fall und es bleibt nur das übrig, dann habe ich schlechte Karten. Ja, da kann man sagen, ja, okay, Politik geht anders. Man kann das nicht sozusagen unter Verhandlungstaktik sehen. Ich meine, aber das sollte man schon. Und ich wiederhole, ich kann nichts Rechtsradikales erkennen. Wirklich, wirklich nicht. Und hoffe, ich halte deswegen auch letztlich für eine funktionierende Demokratie Brandmauern für nicht sehr sinnvoll, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, dass auch hier über die Zeit die Erkenntnis wächst, lass uns reden. Ich sage ja nicht, verheiratet euch gleich und koaliert, aber redet zumindest, ja. Aber im Moment ist es nicht erkennbar.
Also wir haben ja die absurde Situation gesehen, gerade in Potsdam, unweit von Berlin, gab es ja diesen SPD-Oberbürgermeister, die eigene Fraktion wollte ihn loswerden. Dann haben sie einen Antrag gemacht, hat die AfD zugestimmt, dann haben sie ihn zurückgezogen, weil die AfD zugestimmt. Das zeigt ja, dass eine Brandmauer am Ende die Demokratie dysfunktional macht. Funktioniert gar nicht mehr. Das heißt, die Demokratie bedeutet ja, dass die Gewählten, die legitim Gewählten, dass die sich zusammenraufen, entweder koalieren Sie nicht wegen der Sache oder Sie arbeiten zusammen. Meine letzte Frage in diesem jetzt wirklich das hochinteressant aus verschiedene Gebiete auslotenden Gespräch. Wir sind eingestiegen mit dem deutschen Wirtschaftswunder, das Sie noch erlebt haben. Deutschland ist sozusagen bekannt geworden dafür, hat auch beeindruckt und das war das Imponierende, unglaublich, wie die Deutschen da wie Phönix aus der Asche 1945 aus den Trümmern heraus hat man dieses Wirtschaftswunder geschaffen. Heute das große Gejammer, die große Klage, auch die Zahlen. Was ist das Wichtigste, was die Politik ändern müsste? Reden wir nur von der Politik, die Regierung. Was müsste die Regierung als wichtigste Priorität sofort anpacken, um das wieder zurückzubringen unter Gegenwartsbedingungen, was einst als Wirtschaftswunder, als das deutsche Mirakel da bezeichnet wurde.
Eine absolut realistische Sicht nicht nur zu haben, sondern in die Bevölkerung zu kommunizieren. Was die Geopolitik betrifft, was wir vorhin angesprochen haben. Wir werden in eine Welt kommen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wo es keine unipolare Welt mehr sein wird, sondern eine multipolare. Das ist aus meiner Sicht klar. Wir müssen in diese Welt kommen, friedlich, ohne kriegerische Auseinandersetzungen. Da kann ich nur hoffen. Und dann, was wir haben das auch schon mehrfach angesprochen, klar zu kommunizieren, in einer solchen multipolaren Welt muss Europa eine Stärke sein, dass seine eigenen Fähigkeiten zustande bringt, ausnutzt. Entschuldige mich, aber im Englischen sagt man schon, get your act together. Ja? Das Potenzial ist da. Mach es. Get it done. Wir sagen in der Wirtschaft immer, it's all about implementation und nicht über, es geht nicht ums Reden, sondern ums Machen. Und also das Potenzial ist da und das erstmal klar zu kommunizieren und dann daraus abzuleiten, wir bauen Europa weiter. Kein bürokratisches Europa, ein Europa der Vaterländer, das seine Interessen in der richtigen Weise zusammenpackt. Halten die Freundschaft mit den Amerikanern, halten die guten Beziehungen zu China und nehmen eine realistische Sicht zu Russland und zu Russlands Potenzial für uns ein. Das alles muss man in der Analyse, hoffe ich, erkennen und viel wichtiger, dann kommunizieren, dann bin ich zuversichtlich. Ob das gelingt, Herr Köppel, es bleibt bei mir ein gewisses Maß an Skepsis, aber wenn Sie jetzt fragen würden, glauben Sie, dass es irgendwie doch gelingen kann, dann würde ich zu unserem bald zu Ende gehenden Gespräch sagen, ich gebe die Hoffnung, dass es gelingen kann, nicht auf.
Einen allerletzten Punkt habe ich noch. Wofür müsste eigentlich Deutschland stehen in dieser multipolaren Welt von morgen? Meines Erachtens wäre Deutschland geradezu prädestiniert, hätte eigentlich eine ideale Position. Und es gibt dazu einen ganz interessanten Gedanken des indischen Intellektuellen und Buchautors. Kommt eher etwas aus der linken Seite, das ist der Pankaj Mishra. Der hat verschiedene Bücher schon geschrieben, hat ein hochinteressantes Interview mal gegeben dem Richard David Precht im ZDF. Und da hat er gesagt, ein Land wie Deutschland, das zwei Weltkriege verloren hat, also die Erfahrung der Niederlage gemacht hat, ist gerade auch für Länder des globalen Südens, die einmal unter Kolonialherrschaft gestanden haben, die die Dominanz auch der Westmächte nicht mehr ertragen, sozusagen erstens keine Bedrohung und zweitens auch ein Vorbild, weil die das irgendwie geschafft haben, eben auch aus der Niederlage gewissermaßen eine Goldgrube zu machen. Also nach meinem Empfinden wäre Deutschland ideal, fast ideal positioniert, so in eine multipolare Mittelstellung zu kommen. Welche Werte, wie sehen Sie das? Wofür müsste Deutschland stehen in der Welt von morgen? Wo könnten Orientierungspunkte sein, um diese Identitätskrise, die wir da diagnostiziert haben, vielleicht zu überwinden? Was wären für Sie so Ankerpunkte?
Ja, also erstmal, Herr Köppel, stimme ich Ihnen zu in Ihren Aussagen eben, wofür könnte Deutschland stehen? Ich glaube auch sagen zu können, nehmen wir den Konjunktiv weg, Deutschland kann. Wir sind nun mal immer noch, und werden das auch bleiben, die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa. Wir haben Weltklasse-Unternehmen, wenn ich das so sagen darf, und wir haben einen Weltklasse-Mittelstand. Wir haben über die Hidden Champions jetzt nicht ausreichend gesprochen. Da gibt es Unternehmen, da hat noch niemand den Namen gehört, die unbestrittener Weltmarktführer in ihren Geschäften sind. Also das Potenzial ist da. Wir haben eine geografische Lage in Europa, dass wir sozusagen, ja, wie soll ich sagen, ein Bindeglied zwischen West und Ost sind. Wir haben, wie Sie sagen, zwei Weltkriege verloren. Ich will hier noch einen Punkt hinzumachen. Ich glaube, ein Problem, was wir haben, dass die Generation in unserem Land ausgestorben ist, die Kriegserfahrung hat. Ich denke das manchmal, wenn ich so reden höre. Ja, ich habe natürlich keine direkte Kriegserfahrung, keine direkte, aber indirekte, als der Krieg zu Ende war. Ich bin 5 Jahre nach Kriegsende geboren. Da kriegen Sie noch relativ viel mit. Also, aber lassen wir das weg. Also, Deutschland muss sich seiner Stärken nicht nur bewusst sein, sondern sie mit Augenmaß und Diplomatie einsetzen und umsetzen. Das heißt nicht, dass wir als Deutschland den Anspruch haben sollten, wir sind jetzt die Führungsmacht in Europa. Nein. Aber wir sind, wenn wir ein Führungsteam bilden würden in Europa, wäre Deutschland sicherlich im Führungsteam dabei. Wir nennen das in der Wirtschaft so schön im C-Level, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Whatever Officer. Also Deutschland wäre ein C-Level in Europa und da braucht man sich auch nicht verstecken. Und dann muss man genau, wir haben es mehrfach angesprochen, eine klare Analyse der Ist-Situation machen, Aussagen darüber machen, wie kann sich diese Welt in den nächsten 20, 30 Jahren entwickeln, welchen Beitrag können wir als Deutschland und dann mit unseren europäischen Freunden entwickeln. Ich wiederhole es noch einmal, in Abstimmung mit den Amerikanern und mit den anderen großen Mächten der Welt. Wenn wir diese Politiker, ich wollte gerade sagen, Kastel ist ein hässliches Wort, aber eine Politiker an die Spitze hätten oder bringen würden, wie wir sie ja nach Kriegsende mehrfach hatten, dann könnte das gelingen. Und das müssen wir tun. Wir sollten uns nicht hinter uns verstecken, aber wir sollten auch nicht, entschuldigen Sie das Wort, großkotzig auftreten, sondern sagen, lass uns zusammensetzen, lass uns diskutieren, lass uns eine Strategie entwickeln. Und wir alle wissen, Strategie entwickeln ist nett. Strategie umsetzen ist das, was man braucht.
Herr Cordes, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und das Erfreuliche für mich, was ich mitnehme, ist eben auch am Schluss, bleibt man doch optimistisch. Auch wenn die Probleme jetzt offenkundig sind, die Einsicht mag kommen. Und zum Abschied rücke ich mich auch mich noch kurz hier seitlich ins Bild. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen noch einmal ganz herzlichen Dank für diese offenen Ausführungen. Das ist ja das Schöne, dass man hier frei diskutieren kann. Ihnen wünsche ich einen schönen Tag und bleiben Sie dran, bleiben Sie auf unseren Programmen. Wir kommen immer wieder mit interessanten Akzenten. Machen Sie es gut. Wir melden uns zurück.